Verehrte liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, als ich noch Religionsunterricht halten durfte, forderte ich die Kinder schon immer wieder einmal auf, doch einmal aufzuschreiben, wovon sie träumen, was sie sich wünschen und wonach sie sich vielleicht im tiefsten sehnen. Aber auch wenn ich sie nur mündlich dazu hören wollte, war ich doch immer wieder überrascht, ja manchmal sogar etwas aufgebracht, was sie da von sich gaben. Denn immer wieder wurde nur negativ formuliert und niedergeschrieben oder zur Antwort gegeben wie keinen Krieg, keinen Streit, keinen Hunger und so weiter und so fort. Ich musste die Kinder schon eindringlicher auffordern, doch einmal positiv zu formulieren, wovon sie träumten, was ihnen so vorschwebte, was ihre Wünsche seien. Das Ergebnis blieb dennoch immer wieder mehr oder weniger spärlich. Ich habe mich gefragt, warum die Kinder so reagierten. Hatten sie keine rechten Vorstellungen? Mangelte es ihnen gar an Fantasie? Oder waren sie sogar schon ziemlich satt und selbstzufrieden, wie vielleicht mancher Erwachsener auch, nur damit beschäftigt, Bestehendes zu halten und Besitzstände zu wahren? Oder waren sie eben nur bescheiden genug, um große Höhenflüge anzutreten? Vielleicht hatten sie auch das Elternhaus vor Augen, wo man keine großen Sprünge machen konnte und vor allem damit beschäftigt war, den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Oder wirkte da doch schon einige Zeit nach dem Mauerfall eine überkommene Regel nach, nach der die Rede vom Privaten auch im Religionsunterricht einfach draußen gelassen wurde, wie vor dem im staatlich gelenkten Schulunterricht. Dabei war meine Frage nur gänzlich methodischer Art und sollte dazu dienen, den weiteren Unterricht darauf aufzubauen. Denn für uns können wir zunächst schon einmal dabei bleiben, was der große russische Dichter Lew Tolstoi einmal formuliert hat: Ich habe allein mit der Gegenwart zu tun, Gott wird für die Zukunft sorgen. Die wichtigste Zeit ist das Jetzt. Der wichtigste Mensch ist der Nächste, mit dem ich jetzt spreche. Die wichtigste Tat ist, dem Nächsten, mit dem ich jetzt spreche, Gutes zu tun. Aber es gibt auch eine unangemessen ausgeprägte Art, das Gegenwärtige ernst zu nehmen und festzuhalten, die man auch als Fixierung auf das Bestehende und zu Bewahrende bezeichnen könnte. Wie eben auch Schüler, die sich mucksmäuschen stillhalten und sich ja nicht bewegen, um dem Lehrer ja kein Signal für die Leistungskontrolle zu geben. Oder einer, der vor sich hinstarrt und gar nicht wahrhaben will, dass da einer zur Tür hereingekommen ist und ihn beim Namen ruft. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es gibt den Homo incurvatus, den in sich eingerollten Menschen. Und alle allzu starke Rede von der Geborgenheit birgt für mich immer auch die Versuchung zur Selbstbewahrung, ja zur Verweigerung in sich. Und nicht zuletzt der religiöse Mensch ist immer wieder geneigt, sich einzurichten, sich ein Nest zu bauen und es sich gemütlich zu machen, anstatt immer wieder und wieder aufzubrechen und sich den Wind, den Geist, die Heilige Schrift hat dafür nur ein einziges Wort, im buchstäblichen Sinne um die Nase wehen zu lassen. Obwohl das Kind im Mutterschoß von sich aus willens und bereit wäre, den schweren Weg der Geburt anzutreten, wo es doch so gut bei seiner Mutter aufgehoben ist. Und doch ist es für nichts anderes als das Leben in der Welt zum Wachsen und zum Reifen und unter Umständen für eine große Zukunft bestimmt. Auch am vergangenen Samstag habe ich die Kinder beim zweiten diözesanen Kinderchortag zu Beginn der Predigt nach ihren Träumen, Wünschen und Vorstellungen von der Zukunft befragt. Ich kann mir gegenwärtig gar kein ermutigenderes Zeichen vorstellen als die Feier unserer Ulrichswoche mit einem diözesanen Kinderchortag zu beginnen. Meine Befragung konnte ich freilich bei der großen Zahl der Kinder in der Ulrichsbasilika hier nur rhetorisch und nicht so wie im Religionsunterricht vornehmen. Aber unmittelbar darauf habe ich den Kindern zu erklären versucht, dass die Verwirklichung ihrer Träume und Wünsche sehr, sehr viel mit ihren Gaben und Fähigkeiten zu tun hat. Von deren einer legten sie ja gerade ein unüberhörbares in diesem Falle und unübersehbares Zeugnis ab, nämlich ihre Liebe und Befähigung zur Musik und zum Gesang und zum Gottesdienst der Kirche. Und dass es darauf ankomme, diese Gaben und Fähigkeiten zu pflegen, auszubauen und zu vervollkommnen, zu üben und nochmals zu üben, am besten nach einem Plan und mit Hilfe einer guten Lehrerin oder eines guten Lehrers. Bei diesen Gaben und Fähigkeiten wollte ich jedoch keineswegs stehen bleiben, sondern die Kinder daran erinnern, dass sie als katholische Christen mit dem Geschenk des Glaubens und der Taufe am allerbesten dazu ausgerüstet sind, sie so einzusetzen, dass nicht nur ihre eigenen Träume und Sehnsüchte, sondern auch die der anderen Menschen verwirklicht werden können. Hatten wir nicht noch in tiefster DDR-Zeit zur religiösen Kinderwoche mit den Kindern gesungen, wenn wir auf Christus schauen und seinem Wort vertrauen, dann ist Glaube da, dann ist Gott uns nah, dann lebt Glaube durch dich und durch mich. Die Kinder, die zum Kinderchortag gekommen waren, so habe ich ihnen erklärt, waren für mich die ersten Interpreten des Leitworts, mit dem wir unsere Ulrichswoche überschrieben haben. Die Tür des Glaubens offen halten, die Schwelle überschreiten. Bedeutet denn nicht dieses Leitwort in einer Konsequenz genau das, was ich den Kindern zu erklären versucht habe, nämlich mit unseren Gaben und Fähigkeiten Gott und den Menschen dienen? Und ist das denn nur eine Botschaft an die Kinder? Ist das denn nicht auch ebenso an uns, die Gaben und Fähigkeiten, die einem jeden von uns gegeben sind, zu entdecken, den Glauben vor allem zu üben und zu leben und zu bezeugen und vor allem den Blick zu erheben und nach vorn auszurichten auf Jesus Christus, zu schauen und mit ihm als einzigartigem Ziel vor Augen aufzubrechen und nicht nur die Tür des Glaubens offen zu halten, sondern die Schwelle mutig zu überschreiten. Vielleicht ist dem einen oder anderen von uns das sarkastische Wort bekannt. Als sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten sie ihre Anstrengungen. Nein, liebe Schwestern und Brüder, diesen Schuh brauchen wir uns nichts anzuziehen. Wenn wir nur innehalten und uns darauf besinnen, welches einzigartig hohe Ziel uns gesetzt und welch unermesslicher Reichtum an Gaben und Fähigkeiten uns geschenkt ist, dieses Ziel gemeinsam mit anderen zu erreichen. Auf Schritt und Tritt sind uns unzählige Gelegenheiten gegeben, die Schätze zu heben, die anvertrauten Gaben und Fähigkeiten zu gebrauchen und unablässig Ausschau zu halten nach dem unübertreffbaren Ziel, das uns gesetzt ist. Papst Benedikt XVI. Hat uns nicht nur das Schreiben gesandt, dem wir das Leitwort unserer Ulrichswoche entnommen haben. Er hat uns nicht nur erklärt, was Neuevangelisierung bedeutet und wie sie angegangen werden kann. Er hat auch ein Jahr des Glaubens angekündigt, das am 11. Oktober dieses Jahres auch in unserer Kathedrale feierlich eröffnet werden soll. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen gar nicht erst auf dieses Datum warten. Wir brauchen auch unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, wenn wir mit unserer Ulrichswoche den Beginn des Glaubensjahres quasi schon einmal vorwegnehmen. Wir übertreiben nicht, wenn wir uns darüber klar werden, welche große Gabe des Glaubens uns Jahr für Jahr auch mit der Feier der Ulrichswoche angeboten und geschenkt wird. Ist doch das Leben der Heiligen selber wie ein fünftes Evangelium. wird uns doch in dieser Woche auf vielfältige Weise der Schatz der frohen Botschaft erschlossen und Freude am Glauben vermittelt und gefeiert. Entdecken wir darum neu, was uns gewährt ist und was wir schon besitzen. Entschließen auch wir uns, die Tür des Glaubens offen zu halten und immer wieder, besonders in diesen Tagen mit unseren Aufbrüchen und Wegen ihrer Wallfahrt, in Vorträgen, in Besinnung und Meditation, Gebet und Gottesdienst und dem Empfang des Sakraments der Versöhnung die Schwelle zu überschreiten. Im überreichen Maß wird uns mit der frohen Botschaft unsere Würde bewusst gemacht, die wir als geliebte Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern in Christus empfangen haben. Die Quelle der Liebe Gottes zu einem jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns, strömt und strömt und wird niemals mehr versiegen. Gottes Liebe zu uns ist unwiderruflich und bleibt. Ich weiß nicht, ob ich selber einen solchen Vergleich gewagt hätte anzustellen, wenn er uns nicht in der zweiten Lesung aus dem ersten Johannesbrief ausdrücklich zugesprochen worden wäre. Ein Anspruch, der uns erhebt und zugleich für fähig hält, ihm zu entsprechen. Wenn es da heißt, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Kann denn diese göttliche Pädagogik an uns auch nur ansatzweise übertroffen werden? Gibt es denn eine tiefer gehende Begründung und Bedingung für ein menschenwürdiges Miteinander als diese Botschaft? Was ganz am Anfang des Evangeliums nach Johannes vom Mensch gewordenen Gottessohn gesagt wird, niemand hat Gott je geschaut, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das wird nun auch für uns, für einen jeden, eine jede von uns geltend gemacht. Und es wird für realisierbar gehalten, uns zugetraut. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Auch die dunkle Seite unserer Wirklichkeit, die Seite von Lüge und Verweigerung, wird nicht unterschlagen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seine Brüder hasst, ist er ein Lügner. Doch selbst noch diese existenzielle Leugnung ist Gott bereit, uns zu vergeben, wenn wir ihn reumütig darum bitten, im Sakrament der Buße und Versöhnung. Wie realistisch ist doch die frohe Botschaft. Jesus nimmt die Machtstrukturen seiner Umwelt mehr als zur Kenntnis. Und mögen diese Machtstrukturen jener Zeit längst überwunden sein, der Missbrauch von Macht, in welchem Gewand er auch immer daherkommt, ist es noch lange nicht. Diese Entweltlichung im Sinne Jesu ist eine Existenzfrage des Volkes Gottes, unserer Kirche. Sie beginnt im Innersten eines jeden Menschen, ist aber alles andere als eine Frage bloßer Innerlichkeit. Das Bestreben jedes Einzelnen, auch im Gottesvolk, seine Gaben und Fähigkeiten einzubringen, etwas zu sagen zu haben, Kraft seiner geistlichen Begabung durch Taufe und Firmung als Glied des Volkes Gottes in seiner Sendung mitzureden und zu gestalten, wird keineswegs und von niemandem in Abrede gestellt. Aber bei welchem Dienst, in welchem Stand und Beruf in der Kirche auch immer, kann es nur einen einzigen Maßstab dafür geben. Die Selbsterniedrigung, der Dienst und die Hingabe unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Rede von Macht und Entmachtung irgendeines Gliedes des Volkes Gottes ist unserer nicht würdig und nicht angemessen. Wir brauchen einander noch lange nicht zu schmeicheln und zu lobhudeln, aber wir sollten immerfort bemüht sein, einander im Guten zu bestätigen und zu bestärken. Miteinander reden, einander verstehen wollen, heißt auch immer wieder versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen und vor allem sich immer wieder dem Anspruch der Liebe Gottes in Gebet und Betrachtung zu jedem von uns auszusetzen. Das Wort Papst Johannes des 23., ich setze in jedem Menschen das Gute voraus, ist für mich ein Glaubensbekenntnis. Es setzt nämlich die ständige Besinnung und die Bekehrung des eigenen Herzens voraus und baut auf die immer tiefere Aneignung der Gesinnung Jesu Christi. Darum sind wir eingeladen, auf ihn zu schauen, im gemeinsamen Gottesdienst und Gebet, im Vertrauen auf sein Wort, ja, ihn sich uns im wahrsten Sinne des Wortes einzuverleiben in der Feier der heiligen Eucharistie. Nur durch die unermüdliche Suche, den unstillbaren Hunger und Durst nach seiner heiligen Gegenwart in Wort und Sakrament, wie auch in der Gemeinschaft der Gläubigen und in jeder Tat an seinen geringsten Brüdern und Schwestern, wird unsere Voraussicht zur Zuversicht, gewinnt unsere Pilgerschaft an Kraft, führt unser Weg zum Ziel. Nur keinen Abschied bloß um des Abschieds willen. Nur keinen Aufbruch bloß um des Aufbruchs willen und keine Bewegung um der Bewegung willen. Sondern alles, aber auch alles im Blick auf das Ziel und auf die persönliche Begegnung mit dem Herrn, der die hinzugewonnenen Talente mit der größeren Beauftragung und mit der Aufnahme in sein Reich und seine Freude belohnt. Von einem Mitbruder wurde vergangenes Jahr mit Verwunderung registriert, dass ich in meinem Hirtenwort zum Hochfest Christkönig die Ulrichswoche als herausragendes diözesanes Ereignis in einer Reihe mit dem Weltjugendtag in Madrid und dem Besuch des Heiligen Vaters in unserem Land gestellt habe. Ich glaube, wir haben nicht den geringsten Grund, von dieser Einschätzung der Bedeutung dieser Woche für die Kirche unseres Bistums auch nur einen Deut abzugehen. Wenn uns die Würdigung und Verehrung der Heiligen und alles, was wir im Zusammenhang damit unternehmen, nicht in besonderer Weise auf unseren Herrn Jesus Christus, das Haupt seiner Kirche, ausrichtete, dann sollten wir lieber davon lassen. Wir bedürfen allerdings dabei immer wieder der Reinigung des Gedächtnisses. Es darf niemals angehen, dass wir aus dem Haus des Vaters einen bunten Markt der Möglichkeiten machen. Schon unser Leitwort, die Tür des Glaubens offen zu halten, ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Tür nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte auch tatsächlich immer offen steht. Sie führt in das Leben der Gemeinschaft mit Gott und erlaubt das Eintreten in seine Kirche. Mit dieser Feststellung eröffnet der Heilige Vater sein apostolisches Schreiben und er fügt zugleich hinzu, dass es möglich ist, diese Schwelle zu überschreiten, wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch die verwandelnde Gnade formen lässt. Die Grundvoraussetzungen für alle Neuevangelisierung in Kirche und Welt sind damit schon benannt. Denn aller Neuevangelisierung in Kirche und Welt muss die Selbstevangelisierung vorangehen. Mission heißt zuerst übersetzt Auftrag und Sendung, nicht Landnahme und Eroberung. Sie richtet sich zuerst an uns selbst, nicht an die anderen. Nach Papst Paul dem VI. Ist Mission ein anderes Wort für Kirche. Beherzigen wir das, damit wir uns in ihr wiederfinden. In der steten Umkehr des Herzens, im Tun des Guten, im stetigen Voranschreiten, in der unablässigen Ausschau nach Jesus Christus. Denn nach einem Wort des heiligen Augustinus in der Auseinandersetzung mit Irrlehrern über die Zugehörigkeit zur Kirche sind viele, die draußen sind, in Wirklichkeit drinnen, aber auch viele, die sich drinnen wähnen, in Wirklichkeit draußen. Amen.